Hallo und herzlich willkommen zu Power of Color. Wir sind nach einer längeren Pause wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge wirklich veröffentlicht wurde. Ich glaube, Ende letzten Jahres haben wir zum Thema Ariel gesprochen. Und eigentlich hättet ihr spätestens im Dezember noch was von uns hören müssen, weil wir da ja traditionell unseren postmigrantischen Jahresrückblick machen. Da hatten wir allerdings ein technisches Problem. Die Datei wurde nicht so gespeichert, wie wir sie wollten. Und es geht auf meine Kappe. Deswegen, es war eine richtig tolle Folge, aber sie ist leider nicht mehr zu hören. Und genau, wir freuen uns aber auf den postmigrantischen Jahresrückblick dann für dieses Jahr. Das dauert jetzt aber noch ein bisschen. Wir aber werden jetzt wieder regelmäßig zu hören sein. Und genau, dachten uns heute, wir haben gar nicht so ein richtiges Thema überlegt, sondern wollten einfach mal so ein bisschen nach dieser längeren Pause ins Quatschen kommen und mal gucken, wohin uns die Folge so treibt. Deswegen, hi, Melis, Cindy, wie geht's euch so?
Ich freue mich riesig, dass wir jetzt wieder neu starten und regelmäßiger zu hören sind und hoffen auch, dass ihr uns erhalten geblieben seid und jetzt wieder dazu schaltet. Mir geht's soweit gut. Ich glaube, die Zwischenzeit, also zwischen den zwei Folgen Abstand, waren sehr intensiv, sehr arbeitsreich. Und es ist aber jetzt auch schön, so ein bisschen nochmal über private Themen bei diesem Podcast zu sprechen.
Ja, ich finde auch, dass jetzt auf jeden Fall ein richtig guter Zeitpunkt ist, wieder mit den Podcast-Folgen anzufangen. Also es war eine lange Pause, aber es hat ja auch seine Gründe, ne, warum wir jetzt nicht so aktiv sein konnten. Aber ich freue mich halt immer extrem, dass wir jetzt wieder uns mit Themen beschäftigen, die auch einfach die Gesellschaft beschäftigen und unsere 3 Cent irgendwie mit in die Runde werfen. Wie geht's mir? Also mir geht's eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir sind alle immer noch so ein bisschen gestresst und brauchen Urlaub. Ich freue mich extrem auf die Sommerpause, die kommt. Aber bis dahin einfach versuchen, eine gute Zeit zu haben, glaube ich. Mhm. Unter anderem mit unseren Podcast-Folgen.
Ja, für alle, die uns hören, die wissen ja, dass wir das sozusagen auch einfach privat hier als Podcast machen, so nebenbei. Und nebenbei heißt eben neben allem, was so beruflich, ehrenamtlich, privat so dazukommt. Und eigentlich haben wir es davor richtig gut geschafft, einfach jeden Monat, egal wie der Monat war, da eine Folge rauszuhauen. Aber manchmal muss man dann halt auch einfach sagen, okay, ist jetzt zu viel. Genau, deswegen verstehen wir es so ein bisschen als erste Staffel und zweite Staffel. Erste Staffel ist abgeschlossen und jetzt beginnt sozusagen die zweite Staffel des Podcasts. Und wir haben viele Themen, die wir sozusagen in Planung haben. Und wir freuen uns auch auf viele coole Runden, wo wir auch Leute einladen wollen. Und deswegen seid da gern gespannt. Ja, ansonsten, mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass wir uns jetzt endlich wieder regelmäßig treffen, weil ich glaube, das ist ein bisschen das Ding bei dem Thema Migration, Postmigrationsgesellschaft und Rassismus und alles, was so sozusagen da reinpasst. Das ist einfach unglaublich viel passiert. Also wir werden jetzt auf keinen Fall in dieser Folge über alles reden, was seit November hier in Deutschland passiert ist. Aber ich glaube, wir erleben gerade so eine Zeit, wo es mal wieder turbulent ist. Ansonsten, privat geht es mir gut. Ich glaube, es ist mal wieder tendenziell zu viel. Davon kannst du, glaube ich, auch ein Lied singen, Melis. Aber ja, es ist verrückt, dass jetzt schon wieder fast Ende Juni ist.
Wollen wir anfangen?
Yes, let's go.
Genau, in der Zwischenzeit ist ja auch einiges passiert, was vor allem uns BIPOCs, aber auch unsere Communities und so umtreiben. Und wir wollten jetzt einfach mal darüber reden, was gerade so gesamtgesellschaftlich auch diskutiert wird. Dazu gehört unter anderem auch, dass die Alternative für Deutschland, AfD, ja gerade auch ein krasses Hoch hat. In Umfragewerten steht sie ganz, ganz gut da, auch bei den Umfragewerten zum Beispiel zu den Landtagswahlen in Thüringen und auch in anderen ostdeutschen Ländern. Und das ist auf jeden Fall auch für mich persönlich jetzt Migra und so sehr besorgniserregend, weil ich so einen kleinen Flashback bekomme aus den Jahren 2015 und 16, wo halt eben auch die AfD ja als Partei gegründet wurde, erstarkt ist in Europa auch wegen der sogenannten Geflüchtetenwelle, die dass ganz, ganz viele Leute halt eben Schutz gesucht haben, unter anderem auch in Deutschland und die Rechten aber sehr, sehr stark geworden sind, ins Europäische Parlament gekommen sind zum Beispiel oder auch in den Bundestag und halt sowas von krass gehetzt haben gegen Leute, auch wie mich zum Beispiel, einen Schwarzkopf, dass sie nicht Teil der Gesellschaft wäre. Und das hat mich an sich auch sehr, sehr stark politisiert und auch mit dafür gesorgt, halt eben irgendwie meine Stimme zu erheben und auch irgendwie politisch engagiert zu sein und so. Und dass das jetzt wieder passiert, obwohl man ja schon irgendwie in der wohligen Bubble lebt, ja, aber trotzdem irgendwie dachte und davon ausgegangen ist, dass die Gesellschaft sich ein bisschen weitergekommen ist, vor allem halt wegen der Debatten, die auch geführt werden zum Thema Rassismus.
Ja, man hört ja oft bei der AfD von den Leuten, Also wir haben ja zwei Dinge, glaube ich, die man oft so in öffentlichen Diskurs oder auch in Nachrichten liest. Einerseits diesen Aspekt von Protestpartei, also dass vor allem ProtestwählerInnen AfD wählen. Ich würde da tatsächlich ein großes Fragezeichen dran machen. Also ich glaube schon, dass ein Schritt, sie zu wählen, auch aus einer Motivation des Protestes gegen was auch immer, ich glaube, dieses was auch immer ist das, worüber wir dann reden müssen. Und dann kann man auch vielleicht einordnen, ob es auch vielleicht ein legitimer Protest ist oder nicht. Ich glaube nämlich teilweise nicht, weil einfach auch mit Ängsten und, keine Ahnung, die da oben gespielt wird oder auch die da kommen, was dann schon tendenziell in rassistische Denkweise geht. Aber auf der anderen Seite kommt auch mal dieser Punkt, die AfD ist ja eine demokratisch gewählte Partei, aber das darf man nicht gleichsetzen mit, die AfD ist demokratisch. Also die AfD ist nicht ohne Grund, also wird sie vom Verfassungsschutz beobachtet, ist in sich eine nicht nur rassistische Partei, sondern auch rechtsextrem und demokratiefeindlich. Ich habe gestern ein ganz tolles TikTok gesehen von jemandem, der das auch nochmal, ich kann es nochmal in die Shownotes packen, ich weiß gerade nicht von wem, aber der Quellennachweis kommt noch, der nochmal eingeordnet hat, so anhand des Wahlprogramms, alleine nur sozusagen, was offiziell da steht, jetzt nicht nur, was irgendein Höcke auf irgendeiner Rede sozusagen unter Rechtsextremen sagt, sondern, also ist auch bedenklich, alleine schon, dass die AfD fordert, das AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, abzuschaffen, was das für Auswirkungen hätte. Dass zum Beispiel Menschen, die BIPOC sind, im Restaurant sind, dann auch einfach nur deswegen rausgeworfen werden könnten. Dass homosexuelle Paare in der Praxis vielleicht kein Doppelbett in einem Hotel buchen könnten. Dass Frauen mit Kopftuch einfach gekündigt werden kann, aus fadenscheinigen Gründen. Also all das fasst unsere Grundwerte und das, was auch grundgesetzlich uns als Grundrechte garantiert wird an. Und nur als ein kleines Beispiel ist per se etwas, was natürlich die Gesellschaft und die Demokratie, wie wir sie kennen, in den Grundfesten in Frage stellt. Und da finde ich es schon krass erschreckend. Also dass in Ostdeutschland ist die AfD auf Platz 1. Ich glaube, da gibt es nochmal eine ganz andere, vielleicht auch gesonderte Perspektive drauf. Auch die Geschichte der DDR und der sogenannten Wiedervereinigung. Natürlich spielt das alles eine Rolle. Aber auch die ganze Frage, wie auch sich eine CDU, eine CSU, ein Friedrich Merz tatsächlich verhalten und wie sie auch immer wieder Dinge, die im rechten Diskurs besprochen werden, sozusagen selber äußern und damit eben in die Mitte der Gesellschaft holen, damit eben auch legitimieren, wenn es darum geht, also jetzt die Beispiele der letzten Monate, Friedrich Merz, der öffentlich von kleinen Paschas gesprochen hat, wenn er von Jungs, die in Familien aufwachsen, die sozusagen aus der arabischen Community kommen, oder Sozialtourismus bei ukrainischen Geflüchteten, denen er vorgeworfen hat, sie würden hier nur herkommen, um Sozialleistungen zu bekommen. Das sind ja alles Punkte, die sind in der AfD wahrscheinlich völlig Common Sense, aber es ist schon krass, wenn eine der großen Volksparteien, ein Vorsitzender dieser Volkspartei, das einfach so raushaut. Und das sind nur zwei Beispiele von ganz vielen gerade, die so geäußert werden. Und ich glaube, das macht mir, glaube ich, fast am meisten Angst. Also, dass die AfD jetzt bei 18% steht und Platz 3 bundesweit auch so ankratzt, ist so das eine. Ich glaube, das andere ist aber die Frage, wie wehren sich die anderen Parteien dagegen? Wie positionieren sie sich? Und ich sehe da ehrlich gesagt, vor allem bei der CDU, CSU, insbesondere bei Friedrich Merz gerade, dass das überhaupt nicht passiert. Und das ist schon mega gefährlich.
Ihr habt schon echt viele wichtige Sachen gesagt. Aber ihr seid echt vorsichtig mit dem, was ihr sagt, finde ich. Oder ihr seid sehr bedacht in dem, was ihr sagt. Weil die erste Reaktion, die ich hatte, als ich halt diese Umfragewerte gesehen habe, also ich war wirklich so, ja, merkt man einfach schon seit ein paar Jahren, ist nicht groß enttäuschend, weil es halt vorauszuschauen war. Und ich bin einfach extrem enttäuscht von der Gesellschaft und ich bin extrem enttäuscht von unserer Bundesrepublik, dass wir halt immer nicht lernen aus der Geschichte und Frustration haben gegen bestimmte politische Prozesse oder Entscheidungen. Das ist das eine, das ist normal, das gehört mit dazu. Das ist kein legitimer Grund, um halt irgendwie abzuwandern Richtung, okay, ich nehme jetzt mal den rechten Ausgang. So, also ich war super frustriert, ich habe mich auch nicht weiter damit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Weil wir hatten ja auch Neuwahlen, ne, hier in Berlin. Und dann auch halt im eigenen Bezirk zu sehen, an welchen Ecken halt irgendwie die AfD gewählt wird, war einfach, also in meinem Kopf war das dann so von mir, okay, jede dritte meiner NachbarInnen wählt dann eigentlich die AfD, da wo ich wohne. Und das ändert so viel, wenn man dann halt irgendwie rausgeht. Also einerseits vom Sicherheitsgefühl natürlich auch und andererseits, das Erste, was ich mir dachte, war so, ihr könnt euch eure Türen alleine offen halten. Ich weiß nicht, wen hier gewählt habt. Ich ziehe mich wieder zurück und ich habe keinen Bock, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und ich glaube, das ist halt so ein Problem, das jetzt auch einfach mitkommt. Einfach je mehr diese Umfragewerte kommen, je höher die AfD ist, andere Parteien auch, die unglaubliche Sachen sagen, die halt einfach gegen uns Migras auch gehen, desto mehr spaltet man sich halt auch automatisch von den anderen. Also ich finde, wie gesagt, ich kenne euch ja auch einfach, ihr seid immer sehr bedacht, halt einfach nach einer gesamtgesellschaftlichen Lösung halt zu suchen. Und ich finde das mal sehr bewundernswert. Für mich ist es dann immer eher so, ich ziehe mich halt einfach in meine Bubble zurück. So, weil ganz ehrlich, dieser Kampf gegen den Antifaschismus, das ist etwas, das uns alle betrifft. So, und dass halt eine Partei wie die AfD in bestimmten Bundesländern, in bestimmten Regionen einfach so einen hohen Anteil bekommen konnte, ist halt, ich kann es nicht oft genug sagen, wirklich enttäuschend, nicht überraschend. Und das wird auf jeden Fall, oder man sieht halt, die Gesellschaft ist gespalten. Die ist nicht erst seit gestern gespalten oder seit der Pandemie oder wie auch immer. Dieser Prozess hat einfach schon vor Jahrzehnten tatsächlich angefangen, wenn es um bestimmte Themen geht. Und diese Themen treffen halt eben besonders BIPOC-Familien. Und ja, also nochmal als Kinder, die halt irgendwie hier geboren sind, von Menschen, die halt hierher gekommen sind oder einen anderen Weg natürlich nochmal hatten. Da ist ja auch die Frage, wie geht man damit um? So, unsere Eltern mussten halt anders mit umgehen mit solchen Umfragewerten. Also ich meine, die AfD ist ja auch nicht die erste rechte, rechtskonservative Partei, die halt irgendwie in den letzten Jahrzehnten hochgekommen ist. So, ne? Wir hatten immer wieder so eine Bewegung. Mhm. Die Frage ist, wie kann es sein, dass immer wieder solche Parteien zwischenzeitlich einfach einen Einzug in den Bundestag oder sowas halt oder einen Landtag feiern? So, und ich glaube, was halt anders ist, ist die Reaktion eben von den Personen, die auch natürlich aktiv betroffen sind. Ob es jetzt die, wie gesagt, BIPOC-Community ist, die queere Community. Ja, viele verschiedene einfach, die natürlich dann direkt betroffen sind von der Politik oder von einem Einfluss in die Politik, die natürlich die AfD oder andere Parteien halt auch mit haben durch diese Umfragewerte und durch ihre Wahl in bestimmte Gremien oder Parlamente. Wir sind halt einfach lauter, so, genau, ne?
Ja. Ja. Ich glaube, dass vieles von dem, vielleicht wovor wir auch berechtigte Sorge haben, sehen wir auch teilweise in den USA sozusagen schon fortgeschritten. Und ich glaube auch vor allem dieser Aspekt, dass Minderheiten lauter sind und sozusagen sich auch organisierter auch miteinander für Gleichberechtigung streiten und auch Erfolge haben, dass das für Rechtsextreme sowieso, aber auch immer mehr, und das ist halt dieser gefährliche Trend für, sag ich mal, Konservative, die Bedrohung ist. Also diese Wokeness, die Cancel Culture, als die Gefahr schlechthin, auch das hat Friedrich Merz gesagt, wo man sich auch ein bisschen fragt, wie krass ist eigentlich alleine das so in den Raum zu blasen, zu sagen, dass das die größte Gefahr ist, statt irgendwie das zu äußern, was, glaube ich, Demokraten eher sagen sollten, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr ist für die Demokratie. In Florida zum Beispiel wurde jetzt verboten, gesetzlich, dass jegliche Themen, die irgendwie Homosexualität oder Transgender oder ne, alles, was so im LGBTQI-Bereich irgendwie wichtig ist und vielleicht auch wichtig in der Frage der Bildung und Erziehung, dass das thematisiert wird, wird jetzt kriminalisiert. Ja? Also wird es verboten, das zu tun. Es geht so weit, dass jetzt auch schon irgendwie Lehrkräfte entlassen werden, die jetzt sozusagen irgendwelche Spielfilme zeigen, wo das vorkommt. Das ist total absurd. Und das wird jetzt so hochstilisiert. Und auch die AfD sowieso, ne? Also warnt immer vor allem jetzt beim Selbstbestimmungsgesetz, vor der Gefahr für die Frau durch Männer, die so tun, als seien sie Frauen. Und die AfD, und die CDU ist da zum Teil, also nicht alle, aber da gibt's schon so, das ist ja auch diese Strategie, dass es einige gibt, die dann schon genauso in diese Kerbe hauen, die das ebenfalls so rausposaunen. Und aber auf der anderen Seite, um mal weg von der CDU zu kommen, da sieht man auch, wo es überall bröckelt, dann auch Leute wie Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die auch so genau gleich argumentiert. Und das ist so diese, ich will es gar nicht sagen, Gegenreaktion dazu, dass Minderheiten zu Recht sagen, so geht's nicht und wir werden lauter, aber irgendwie bröckelt es, finde ich, dann schon bei denjenigen in der sogenannten demokratischen Mitte, die da einfach mitmachen und so ein bisschen. So, es ist sowieso, ich springe jetzt hier auf einen Trend auf. Also ich hoffe mir durch diese Empörungswelle, die da auch noch irgendwie auch durch Twitter und whatever weitergetragen wird, am Ende irgendwie bei den Umfragen davon zu profitieren oder am Ende bei der Wahl. Und das ist schon krass. Also, dass man sich nicht einfach dass man den Rücken nicht gerade macht und sagt, ja, selbstverständlich ist unser Verständnis von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit schließt auch beispielsweise queere Menschen mit ein. Und das ist überhaupt keine Frage. Und stattdessen werden da einfach so Pseudodebatten geführt, die in sich aber so demokratisch destabilisierend wirken, finde ich einfach. Und dann genau dieses, was du am Anfang gesagt hast, man fühlt sich selber nicht mehr sicher. Ich glaube, das ist so ein Punkt, ne? Man vertraut, also hier in dem Bezirk war die AfD konstant Platz 3. Und so, das fällt gar nicht so, sage ich mal, auf, weil man sich immer darum kümmert, wer hat jetzt gewonnen und so und ne. Aber das ist schon krass so, dass konstant Platz 3 in Berlin am Stadtrand zwar, aber trotzdem, das betrifft ja viele Ecken in Berlin, jetzt nicht nur hier. Das ist schon, wenn man, also ich bin ja auch hier aufgewachsen, das ist schon heavy, muss ich sagen, vom Gefühl her. Da gebe ich dir völlig recht. Und ich glaube, deshalb für mich so ein bisschen die Frage, kümmere ich mich abstrakt um das Thema, dann kann ich so reden, ne? Auch zum Beispiel über Ostdeutschland, weil ich wohne nicht in Ostdeutschland. Wenn ich in Ostdeutschland leben würde, ich wüsste gar nicht, ich weiß gar nicht, will mich da gar nicht rauswagen jetzt mit dem Satz. Aber es ist halt was ganz anderes, wenn du davon direkt in deinem Umfeld betroffen bist. Voll.
Was mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Angst macht, ist halt, wir sehen, dass es sehr, sehr viele Krisen gibt. Wir hatten die Corona-Krise, wir haben die Krise, dass halt eben Russland, Putin einmarschiert ist in die Ukraine und dadurch natürlich auch Geflüchtete Hilfe suchen, Unterstützung suchen halt in Deutschland oder auch in Europa zum Beispiel. Wir haben die Energiekrise dadurch auch gehabt oder haben sie ja immer noch, die damit bedeutend ist. Also alles wird teurer, unser Lohn hebt sich nicht an und wir müssen alle strugglen, ne, um zu gucken, dass wir am Ende des Monats irgendwie unsere Miete bezahlen können, aber auch irgendwie Lebensmittel, heißt irgendwie in dem Supermarkt einkaufen können, vielleicht gegebenenfalls was Kleines essen können und so, um irgendwie zu überleben. Und dass dann die entsprechende Antwort darauf ist, nach unten zu treten, ne? Und vor allem halt eben auch sehr, also Personengruppen, ne? Wie halt Migras zum Beispiel, BIPOCs, die ja auch ohnehin von diesen ganzen vielen aufeinander stapelnden oder verschränkten Krisen halt eben sehr, sehr hart betroffen sind, da runterzutreten und zu sagen, so, die sind das Problem. Und deswegen besinnen wir uns jetzt zurück zu unserem Deutschsein und dabei stelle ich mir immer so die Frage, Digi, was ist Deutsch? Ne? So, und wer definiert das überhaupt? Wer hat das Recht, das zu entscheiden? So, ne? Und aber die meinen halt eben irgendwie so Biodeutsche, die halt irgendwie ja seit mehreren Generationen irgendwie Allmanns sind und halt eben auch mega Recht haben, hier irgendwie bevorzugt zu werden, als genau Leute wie wir vielleicht oder die halt hier ins Land eingewandert sind vor ein paar Jahren. Und das macht mir eben halt Angst, ne? Dass das irgendwie die Antwort ist auf Krisen und Probleme, die man hat, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und eigentlich sollte es doch eher darum gehen, und deswegen, also es passt nicht in mein Menschenbild, und es sollte doch eher darum gehen, gemeinsam zu schauen, wie wir vor allem die am meisten betroffen sind davon, in irgendeiner Weise entlasten können oder unterstützen können, ne? Ohne dass man uns gegeneinander ausspielt oder wir uns ausspielen lassen. Und dass halt eben die Politik voll, ne, also da auch mit drauf geht und denkt halt, so, wenn wir fischen und populistisch sind und halt auch solche Bilder, wie sie die AfD reproduziert, wiedergeben, dann haben wir irgendwie die Chance, besser dazustehen, gewählt zu werden und so. Und Politik sollte ja nicht bedeuten, dass man das irgendwie, dass man alle 5 oder 4 Jahre eben irgendwie auf Stimmfang geht und halt eben irgendwie gewisse Dinge entscheidet, sondern es sollte eigentlich doch langfristig sein, ne? Und irgendwie in dem Sinne passieren, dass es den Leuten besser gehen soll, ne? Und nicht, dass man sie gegeneinander aufspielt. Und diese Gefahr sehe ich gerade, ne? Dass eben auch dadurch nicht vermittelt wird oder vermittelt werden kann, was gerade irgendwie auch an Entlastung versucht wird, umzusetzen, ne? jetzt gerade irgendwie die Bundesregierung, die versucht ja irgendwie so Antworten zu finden zur Energiekrise und so, ob die jetzt so richtig sind und wie sie alle gut finden, sei dahingestellt. Aber es gibt ja irgendwie ein Handeln, ne? Aber dass das irgendwie in den Hintergrund gerät, nur weil halt eben diese Minderheiten eben, ne, als die CSU, CDU, Merz oder auch die AfD oder Sarah Wagenknecht eben so laut sind, ist halt total heftig, finde ich, ne?
Ja, aber da würde ich auch, wenn ich darf, halt dazwischen gehen. Also klar bekommen Leute schon mit, dass halt Lösungen gesucht werden. Das war, ich glaube, das haben wir in den letzten Monaten in Gesprächen auch mitbekommen. So, es ist kein Geheimnis, dass wir politisch aktiv sind und mit ein paar Leuten geredet haben. Und das Ding ist aber jetzt einfach, wir sind im Jahr 2023, Leute haben einfach teilweise ihr ganzes Leben lang wie Scheiße gelebt. So, tut mir leid, dass ich so ausdrücken muss, aber Leute sind es einfach leid, dass ob es jetzt politisch ist oder wie auch immer, dass man halt einfach keine Hilfe bekommt, keine Hilfe, die sofort greift. Das größte Problem, das haben wir sofort, also das wissen wir auch, ist halt natürlich auch der bürokratische Prozess, der halt einfach 20 Jahre braucht, um irgendwie Sachen zu verabschieden, die dann einfach auch 10 Jahre zu spät sind. Mindestlohn, 12 Euro. Super, bringt dir nichts, wenn du Inflation hast. So, es bringt dir überhaupt nichts, wenn du deinen Job verloren hast, weil wir gerade eine Pandemie haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind alles so Themen, die kochen einmal hoch. Einmal diese auch Klassenfragen, die ja auch gerade extrem diskutiert werden mit einer, ich weiß gar nicht, wie die Person heißt, aber die Person ist reich geboren, irgendwie Engelshorn oder sowas, die setzt sich extrem dafür ein, dass es eine krasse Umverteilung hat. Ja. Ne? Und was ich da mitbekommen habe, ist etwas, was gerade generell stattfindet in Debatten. Also wir haben Leute, die profitieren von diesem System, von dem kapitalistischen System extrem profitieren, die sich dafür aussprechen, dass Umverteilung nach unten geht. Wir haben Personen, die zugeben, dass sie davon profitieren, dass sie weiß sind und dass sie männlich sind. Rammstein-Debatte ist eine ganz andere, ne? Also wir haben gerade extrem viele Sachen, die aufgemacht werden, die jetzt endlich diskutiert werden können. Was das Problem ist, Karl Marx hat es gesagt, Unterdrückte werden niemals frei sein, wenn sie sich nicht selbst befreien. So, wir haben da einfach teilweise Leute, die von dem System unterdrückt werden, die sich dann halt gegen diese Person halt stellen. Also bei Rammstein, wie viele Frauen habe ich gesehen in den Kommentaren, die irgendwie ihre, also diese Typen, diesen Sänger, diese Band in Schutz genommen haben und meinten, oh, ich war im Background-Bereich und mir ist nichts passiert. Good for you, Hannah, keinen interessiert das. Schön, dass dir nichts passiert ist. Wie kann man sowas, wie unsolidarisch kann man sein? Wir haben bei dieser ganzen Umverteilungsdebatte einfach Leute, die gegen diese Person da halt schießen und sagen, aber deine Großeltern haben hart dafür gearbeitet. So, also du machst gerade die Arbeit nieder, die deine Großeltern für dich halt quasi gemacht haben. Warum solltest du dein Geld weggeben? Oder man verschenkt doch dein Geld. Also die so richtig sinnlos gegen strukturelle Probleme halt angehen, wo ich mir so denke, Joachim, du wirst niemals so reich werden wie sie. Und die Person hat es dir erzählt, du wirst niemals so reich werden. Warum verteidigst du dieses System, das uns quasi ausbeutet, das so viele Leute ausbeutet? Was hast du davon? So, und ich glaube, das kommt alles zusammen dann halt eben mit einer Bundesregierung, die halt Politik macht, die halt 2008 vielleicht angemessen wäre. Gewesen wäre. Ist halt, also wirklich meine Meinung. So, wir haben extrem viele Sachen, um die wir uns nicht gekümmert haben, die ganze Energiesorgen. Also ich kann mich noch an Geopolitik in der 5. Klasse erinnern, wo genau diese Themen halt angesprochen wurden. Ich bin seit einer Weile nicht mehr in der 5. Klasse, ne? Also die Probleme, die jetzt hochkommen, wo die Regierung jetzt gerade dabei ist, halt irgendwie Lösungsansätze zu finden. So, und es geht nicht darum, dass halt Probleme. Also dass Leute das Gefühl haben, dass sich nicht drum gekümmert wird. Es geht halt einfach darum, dass es halt zu spät ist. So. Und was passiert dann halt natürlich, wenn Leute sich enttäuscht fühlen? Die AfD kommt halt um die Ecke. So, und dann kriegen die ganzen Stimmen ab. Und das Schlimmste, was man aber halt eben machen kann, weil wie gesagt, ne, wir meinten schon, es gibt immer diese Wellenbewegung. Marcel, du hattest es vorhin gesagt, wenn eben sehr viele soziale Fragen halt besprochen werden, soziale Fragen auch besprochen werden müssen, dann gibt es halt auch eben Minderheiten diesen Raum, ihre Probleme mit ranzubringen und halt auch nochmal lauter zu werden. So, es gibt halt einfach diese ganzen Probleme, die wir an sozialen Fragen gerade haben, die werden jetzt gerade in einem Riesentopf generell halt einfach besprochen im Sinne von, was ist gerecht und wie definieren wir gerecht? wer wollen wir als Deutschland sein? Und jedes Mal, wenn diese Bewegung kommt, die ja schon mehrmals in den letzten Jahrzehnten halt gekommen ist, kommt eben diese Angst von wegen auch Umbruch und jetzt kommen hier Leute um die Ecke, die irgendwie gar nicht zu unserem Land gehören, die jetzt irgendwie auf Anforderungen stellen und wir wollen Deutschland eigentlich, wie es war. Ne? Und Melis, du meintest so, was ist denn Deutschland? So die Frage wurde noch nie beantwortet. Es gibt nämlich nicht das Deutschland so. Diese Parteien setzen sich aber immer wieder auf diese Ideologie und versuchen dann irgendwie Stimmen von Leuten halt irgendwie abzugreifen so. Und wir hatten es jetzt auch schon gesagt, das ist gar keine Entschuldigung dafür, dass man halt die wählt. Die Frage ist halt nur, wie brechen wir diesen Zyklus auch einfach auf, auch für unsere Communities einfach, so, weil es halt einfach super anstrengend ist, weil, also wir haben Leute, die halt irgendwie 20 Jahre lang unpolitisch sind, dann kommen Minderheiten, dann kommen Personen, die halt sagen, hey, wir brauchen einen Systemwandel und dann fühlen die sich bedroht und sind so, okay, dann gebe ich meine Stimme jetzt irgendwie mal den rechtesten Dude, weil der lauteste ist und weil ich nicht angegriffen werde. Denken die. Also, ne, man kann ja nochmal irgendwie gucken, was die AfD noch alles will. Da würden sich, glaube ich, einige Leute hier wundern, wie krass es die betreffen würde, so, ne. Aber, ja, also wirklich abschließend halt einfach nur von meiner Seite dazu, man kann das gar nicht anders sehen als in diesem historischen Kontext, dass wir uns einfach immer in diesem Jojo-Effekt einfach befinden. Wir hatten noch nie wirklich eine Zeit, wo es nicht irgendeine rechte Randgruppe gab, die die Demokratie halt einfach extrem bedroht hat. So, und unsere Demokratie ist halt ein anderer Punkt. Demokratie ist nichts Gegebenes, so, die ist instabil. Und das sehen wir halt eben seit spätestens 2014, 2015. So, ich glaube, Leute checken das halt eben nicht, dass unsere Demokratie halt auch angreifbar ist. So, und diese Umfragewerte haben das halt gezeigt. Das heißt, irgendwo haben wir als Gesellschaft, irgendwo hat die Politik eben was falsch gemacht. So. Und das sind alles eben Themen, die jetzt halt hochkommen, weil eben nicht nur Angst von Leuten kommt, ne, die so sind von wegen, oh, alles ändert sich, sondern natürlich auch von Communities, die sich extrem bedroht fühlen, weil wir Angst haben, wieder in Zeiten zu kommen, wie in Amerika, die gefühlt einfach im 20. Jahrhundert stecken geblieben sind, so Mitte 20. Jahrhundert. So. Das sind alles Sachen, die sind nicht gegeben. Uns kann jederzeit alles weggenommen werden und in so einem Umbruchprozess befinden wir uns einfach, leider.
Ja, also, ich habe jetzt so viel gesagt, dass es schwer ist, auf alles einzugehen.
Das war mein Plan.
Ja, ja. Also, ich glaube, ich habe da auch keine Lösung. Wer hatte schon eine Lösung darauf? Also grundsätzlich, was du meintest, dass viele Leute enttäuscht sind, vor allem in Krisensituationen, merkt man das ja. Das stimmt. Ich würde jetzt aber auch immer dazu sagen, Demokratie und wie Prozesse auch laufen, ist halt auch nicht immer einfach. Also wird zunehmend schwerer, über diese einfachen Antworten, die im Internet, in sozialen Netzwerken, von der Springerpresse sozusagen so rausgehauen werden und auch unterstützt werden von PolitikerInnen aller Parteien, dagegen auch irgendwie so ein Gegengewicht von wegen, hey Leute, chillt mal, das so geht's. Also das ist so die differenzierte Sicht. Also es wird immer schwieriger, mit differenzierten Antworten, mit rationalen Begründungen durchzudringen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Also weil sowas wie Habecks Heizungshammer viel eingängiger ist, als darüber zu reden, okay, grundlegendes Problem ist, wir müssen in diesem Energiebereich uns erneuern, wenn wir wirklich eine Chance haben wollen gegen den Klimawandel, aber auch für die Modernisierung des Landes. Also, das ist schon schwierig, so damit durchzudringen. Und da ist sozusagen das Nähren von Ängsten natürlich bei den Leuten dann viel einfacher. Ich glaube aber trotzdem, dass vor allem die demokratischen Parteien haben die Verantwortung, genau das zu tun, nämlich diejenigen zu sein, die versuchen, nicht nur eine Lösung zu entwickeln und gute Gesetze dann zu verabschieden, sondern vor allem in der Kommunikation zu versuchen, zu erklären und besser zu erklären und kommunizieren, das ist das, wofür wir stehen, das ist das Problem, damit wollen wir das lösen und wir müssen die Debatte führen. Und da ist zum Beispiel Vermögenssteuer so ein Paradebeispiel. Die SPD hat in den letzten zwei großen Bundestagswahlkämpfen die Vermögenssteuer nicht groß beworben, weil, ganz klar, wahltaktisches Kalkül, weil sie Angst hatte, sie kriegt dann bestimmte Stimmen aus der sogenannten bürgerlichen Mitte nicht. Und ich finde das fatal, weil es ist genau diese Frage, was ist die Verantwortung von Politik? Ist es sozusagen im Sinne von Volksvertretung, genau das mitzunehmen, was die Leute wollen? Dass man die Frage, wer sind die Leute? Ich glaube, da gibt es ein sehr differenziertes Bild. Oder geht es nicht auch darum, dass man als PolitikerInnen oder als Partei sagt, das ist das Problem, das ist meine Positionierung dazu und ich streite dafür. Also ich kämpfe dafür und ich versuche, Leute zu überzeugen und auch mitzunehmen. Und ich glaube, Letzteres ist so wichtig und das ist so verloren gegangen. Also wir richten uns so sehr danach, was Umfrage, also Umfragewerte, die ehrlich gesagt nicht finde, wo ich den repräsentativen Anspruch auch manchmal in Frage stellen würde, die auch super trend- und stimmungsgeleitet sind, die vielleicht auch allein in der Fragestellung super eingeschränkt sind, die nicht das gesamte Problem umfassen. Und dann wird sich in meinem Eindruck viel zu sehr in diesem Zeitgeist danach gerichtet, als zu sagen, so, wir haben die Grundüberzeugung, wir haben das Problem und offensichtlich ist das ein Lösungsansatz und ja, der ist strittig, aber dann müssen wir halt dafür kämpfen. So. Und da ist Vermögenssteuer ein Beispiel. Ich finde auch ein krasses Beispiel gerade, was auf EU-Ebene passiert, dass man sozusagen die Abschottung Europas vorantreibt und dass da die demokratischen Parteien auch mitmachen, zu sagen, so, wir weisen mehr Nicht-EU-Länder als sichere Herkunftsstaaten aus, wir wollen an den Außengrenzen Schnellverfahren einrichten, was im Grunde genommen dazu führt, dass für diejenigen, die nicht eine hohe Schutzquote haben, haftähnliche Lager eingeführt werden, wo auch Familien, Kinder, Mütter sozusagen inhaftiert werden. Und dann wird das von Nancy Faeser als der historische Erfolg Europas gekennzeichnet. Und da denkt man sich auch so ein bisschen, okay, krass, was wir hier merken, wenn man mal die Wahlprogramme, ich bleibe jetzt mal bei der SPD, damit man es auch nicht vorwirft, wir würden jetzt noch die CDU raufhauen, das kommt auch noch. Aber wenn man sich die Wahlprogramme allein der SPD der letzten Jahre und Jahrzehnte, auch vor 2015 anguckt, dann merkt man einfach einen Shift. Man merkt so die Überzeugung von einem europäischen System, das sich dem Menschen ausrichtet und selbstverständlich auch in einer solidarischen Geflüchtetenpolitik Europas sich dafür einsetzt. Das ist nach und nach etwas, was wegbricht und wo auch sozusagen das Narrativ von illegaler Migration, wo ich mich mal frage, es gibt keine illegale Migration. Also jeder, der migriert, ist erstmal jemand, der das Recht auch dazu hat. Aber wo auch so differenziert wird zwischen, du bist ökonomisch wertvoll, du bist nicht wertvoll. Du bist wirklich jemand, der geflüchtet ist und du nicht. Und da wird aber nicht mehr differenziert. Also was ist denn mit jemandem, der Romnia ist, aus Moldau kommt? Und ja, Moldau hat eine sozusagen Anerkennungsquote von, ich glaube, 98-99%. Und die werden jetzt sozusagen alle pauschal zurückgeschoben. Aber da sagt Pro Asyl auch zu Recht, finde ich, was ist denn mit denjenigen, die da aber weil sie Minderheiten sind, wirklich systematisch diskriminiert werden, auch verfolgt werden. Was ist mit denen? So, und das ist sozusagen das große Problem, finde ich, um dann nochmal kurz das abzubinden, dass auch unsere demokratischen Parteien sich meines Erachtens nicht mehr rauswagen, nicht mehr trauen zu sagen, wir kämpfen jetzt für diese Positionierung im Sinne von, wir erklären das und wir wollen überzeugen und wir haben auch ein Vertrauen und ich glaube, das ist das Fatale, wir haben ein Vertrauen in die Bevölkerung, dass sie das versteht. Also das ist ein Misstrauen im Grunde genommen und das ist, glaube ich, auf lange Sicht super gefährlich, weil du hast gesagt, man darf die Geschichte nicht vergessen. Also es gibt ja genug Studien, auch die Friedrich-Ebert-Stiftung gibt ja genug Studien raus dazu, die uns zeigen, dass so ein harter Kern von 10% der Bevölkerung ist immer anfällig auch für rechtsextreme, demokratiefeindliche Thesen. 10% heißt 90% nicht. Aber das geht ja gar nicht, ist ja überhaupt nicht deckungsgleich mit den Umfragewerten, die wir jetzt gerade zum Beispiel sehen in Ostdeutschland oder auch in bundesweit für die AfD. Und insofern glaube ich, ist die Frage von, wie kann man diesen Trend, den die AfD hat, wie kann man sich gegen Rechtsextremismus, wäre noch immer die Frage, wie verhalten sich die demokratischen Parteien und müssen sie sich nicht selbstkritischer fragen, ob sie wirklich auf dem richtigen Weg sind?
Ich finde den einen Punkt, den du gemacht hast, Marcel, sehr, sehr wichtig und spannend nochmal irgendwie herauszuarbeiten oder beziehungsweise nochmal stärker auseinanderzunehmen. Und zwar hattest du ja gesagt, so ein bisschen, wer bestimmt und entscheidet auch, wer eben reinkommt, ne, unter welchen Aspekten so, ne? Und ich finde es vor allem sehr, sehr problematisch, wenn man beispielsweise mal guckt, so unsere Gesellschaft hier in Deutschland, wir wissen ja alle, ist eine alternde Gesellschaft, wir haben alle irgendwie im Erdkundenunterricht oder in der Schule den demografischen Wandel gehabt und so. Und also meine Devise ist natürlich irgendwie, wir
es kann auch sein, dass unser Land mal davon betroffen ist, dass es hier irgendwie Krieg gibt zum Beispiel, ne, oder irgendwas anderes passiert. Leute flüchten und wir natürlich dann eben so angewiesen sind auf andere Länder oder auch auf andere Personen aus der Europäischen Union oder auch anderen Kontinenten, dass die uns halt aufnehmen, so, ne? Ohne halt uns zu selektieren, ob wir es jetzt irgendwie das Recht haben und wert sind, halt einreisen zu dürfen oder nicht. Und genau, nochmal zum Punkt alternde Gesellschaft. Wenn man das tatsächlich auch so ein bisschen aufziehen würde und betrachten würde, nur aus der wirtschaftlichen Perspektive und ökonomischen Perspektive, so nützt uns das, dass diese Leute kommen, würde ich sofort sagen, ja, voll. Ne? Also unabhängig davon, dass jeder das Recht haben sollte. Wenn wir betrachten beispielsweise, dass unser Rentensystem ja auch so aufgestellt ist, dass wir junge Leute brauchen, die halt eben irgendwie Steuern zahlen und auch die Renten der älteren Leute halt eben irgendwie finanzieren, dann sieht man ja auch eben durch den demografischen Wandel, dass es sehr, sehr wenig junge Leute gibt, die nachkommen, die zur Welt kommen, also Kinder, die dann eben auch dieses System stemmen können, so, und in die Rente einzahlen können von Älteren und so, damit die das bekommen. Und wenn wir auch so ein bisschen betrachten, dass ja, wir wirtschaftsstark sind und auch gucken müssen, dass wir sehr, sehr viel Fachkräftemangel haben. Alle suchen händeringend nach Leuten. Wir sehen ganz, ganz oft auch in den Medien zum Beispiel, dass Christian Lindner zum Beispiel in Indien ist und einen Vortrag hält, um halt Fachkräfte aus Indien zum Beispiel nach Deutschland zu holen und so, ne? Und was ich immer so ein bisschen schwierig finde, wenn man das aus dem Aspekt nur sieht, ist, das hatten wir ja beispielsweise auch mit den sogenannten Gastarbeitenden, dass man sagt so, ey, voll geil, die Wirtschaft wird angekurbelt, wenn Leute von auswärts kommen, wenn wir solche Verträge abschließen beispielsweise oder auch sagen, wir nehmen gewisse Geflüchtete auf, damit sie halt eben den Fachkräftemangel kompensieren können. Sehen wir ja die Wichtigkeit, ne, so ein bisschen das Potenzial, dass die uns unterstützen, dass die Wirtschaft wieder besser dasteht und so. Aber man sieht die Menschen nicht. Man versucht nicht, denen auch die Möglichkeit zu geben, in irgendeiner Weise Teil dieser Gesellschaft zu sein. Man drängt sie auch in eine gewisse Position. Auch immer mit dem Gedanken oder mit der Prämisse, dass sie ja irgendwann vielleicht wieder zurückgehen in ihr eigenes Land und wie sie halt eben nicht brauchen werden, weil doch Kinder nachkommen oder Fachkräfte nachkommen, die dann diese ganzen Jobs machen werden. Und das ist meines Erachtens auch schon von Grund auf eine sehr, sehr rassistische oder diskriminierende Herangehensweise auch so an Asylpolitik oder auch eben an globalisierter Politik, sondern dass man sich denkt so, ja, man ist angewiesen auf andere, man profitiert von denen, aber man will auch ja nicht haben, dass die irgendwie Teil davon sind, so, ne? Und wieder irgendwie wegkommen.
Also erstmal, ich habe voll vergessen, dass du eine Katze hast, Marcel.
Ah, deswegen hustest du
das. Ja, ich war gerade richtig irritiert. Aber ja, genau, was wollte ich jetzt noch sagen?
Ah, es kann sein, dass der Koffer neben die Technik ist, dass da mein Kater drauf geschlafen hat.
Ja.
Dann nehme ich nächstes Mal einen anderen.
Alles
sorry.
Gut. Nee, ich muss ja nur Cetirizin nehmen. Ich habe das heute nicht genommen und ich war gerade richtig irritiert. Aber ja, genau, ich finde auch diese Anmerkung, dass halt diese Auswahl von Menschen, die halt hierher kommt, also wen nimmt man, und das sieht man ja auch schon halt bei dem Aufnahmegesetz, das jetzt halt irgendwie beschlossen werden soll, durchkommt. Da sind richtig viele Fehler drin. Das ist eine sehr europäische Sichtweise darauf, was Leute quasi für eine Qualifizierung mitbringen müssen, damit sie herkommen dürfen. Was mich am meisten aufregt, ist unter anderem diese mindestens 3 Jahre Ausbildungszeit gehabt haben. In den meisten Ländern gibt es vielleicht eine Ausbildungszeit von 6 bis 12 Monaten. Mhm. So. Und danach wird alles halt auch einfach praktisch dann halt erlernt. Also ich meine generell Ausbildung in Deutschland ist nochmal anders als einfach in anderen Ländern, weil wir auch einfach total geprägt sind, historisch, dass wir halt so viele verschiedene Handwerker auch hatten, Berufe erlernen konnten und das nicht irgendwie im Studium oder wie auch immer, ne? Und das wird halt einfach total missachtet, dass es halt einfach in anderen Ländern nicht so ist. Das heißt, da werden schon ganz viele Menschen ausgeschlossen, die nicht kommen dürfen. Und auch natürlich, dass AkademikerInnen es viel einfacher haben, hierher zu kommen, als Leute, die jetzt eine Ausbildung gemacht haben. Generell muss man ja auch so also sich anschauen, wer explizit halt ausgeschlossen wird. Und das sind da auch wieder Menschen, die generell einfach von Diskriminierung betroffen sind. Ob es queere Menschen sind, also ich meine, es gibt auch sehr viele Menschen, die halt hierher kommen, Asyl beantragen. Wir haben gerade auch weltweit halt einfach eine krasse homosexuelle Bewegung oder anti-queere Bewegung. Also viele Menschen müssen fliehen, weil sie einfach nicht mehr so leben können, davor schon vielleicht gar nicht, aber jetzt halt wirklich unter Strafe halt quasi gesetzt sind, wenn sie halt so leben, wie sie es möchten. Da ist ja aber auch die Frage, wie kannst du das halt nachweisen, so, ne? Also Menschen kommen halt hierher und es wird halt nicht irgendwie rangegangen im Sinne von, wir gucken, was wir machen können, um die Person so gut wie möglich zu schützen, sondern man hat schon so eine Haltung im Sinne von, beweist mal bitte erstmal, dass ihr davon wirklich diskriminiert seid oder betroffen seid halt, ne? Und sowas zu beweisen ist halt einfach super schwierig. Aber auch natürlich alleinerziehende Mütter halt. Also generell sind es auch Finter, sind es Frauen, die halt betroffen sind davon, dass dieses Gesetz eben nicht menschengemacht geschrieben ist, weil viele Finter halt einfach auch keine Ausbildung machen. So, die gehen vielleicht nicht mal bis zum Schluss zur Schule. Also es gibt so viele systematische Sachen, die einfach missachtet werden in so individuellen Lebensweisen auch einfach. Und einfach, wie gesagt, mit so einer sehr europäischen Sichtweise darauf, was man halt machen muss, um als würdig quasi zu gelten. So. Und dabei wird total missachtet, dass diese Leute, die das halt eben eventuell vorweisen können, zu den Privilegiertesten in ihren Ländern halt gehören. So. Und das ist halt auch einfach dieses Auswahlverfahren. Es wird dann immer so getan, als würde man halt die armen Leute da irgendwie rausholen. Aber eigentlich sind das halt Leute, die natürlich auch ihre Gründe haben zu gehen. So. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber die haben die Ressourcen, um halt auf diesen legalen Wege halt hierher zu kommen. So, und nur eine Sache muss man auch noch dazu sagen, Leute werden immer herkommen. Also es ist scheißegal, ob das jetzt auf illegalen Wege ist oder nicht. So, es ist, wurde immer so gemacht, Leute finden einen Weg, einfach einen Weg hierher zu kommen. Was einfach das Schlimme ist, ist halt, dass diese Personen einfach nicht sicher sind in diesem Land, weil sie ja nicht legal irgendwo gemeldet sind. Die müssen sich sehr vorsichtig halt einfach bewegen. Was das für Auswirkungen hat, das sieht man ja auch irgendwie in Amerika, so, ne, wo einfach sehr viele Menschen halt illegal leben, die dann nicht irgendwie ins Krankenhaus gehen können oder die Polizei rufen können, immer mit der Angst, dass sie abgeschoben werden. So. Und andererseits hat doch auch einfach unser Staat Interesse zu wissen, wer halt einreist, so, und wo die sich halt bewegen. So. Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Und mit das, was du schon meintest, mit dem Alter, also in 30 Jahren wird es dann komplett anders aussehen als jetzt, was mich immer irritiert. Und ich meine, da könnt ihr auch so sagen, ne, was ihr denkt, diese Angst, dass Deutschland irgendwann nicht mehr weiß ist. Weil diese Angst, dass Deutschland irgendwann nicht mehr mehrheitlich weiß ist, hat so viel damit zu tun, wie viele Leute man jetzt gerade halt reinlässt und wie viele nicht. Das hat man schon in Amerika gesehen, dass deren Hauptmotivation in den letzten 100 Jahren halt wirklich war, die Bevölkerung so weiß wie möglich halt einfach zu halten, und dafür riskieren die halt einfach, dass Menschen ihr Leben riskieren. Und da müssen wir uns auch einfach als EU fragen, ob wir das auch, also ob das für uns so eine große Priorität hat, dass wir Menschen halt einfach vor unseren Grenzen ertrinken lassen. So, ja. Und ich glaube, wenn man das halt so fragt, wäre natürlich die Antwort nein, aber die Politik sagt halt immer was komplett anderes, wie sie gerade gemacht wird.
Ja, aber ich finde, also selbst wenn du halt eine neoliberale Einstellung hast, und das Thema komplett nach ökonomischen Kriterien betrachtest. Ne? Also wenn du komplett sagst, so, was hilft unserer Wirtschaft, was hilft unseren Unternehmen, was hilft unseren kleinen mittelständigen Unternehmen mit dem Handwerk, der Pflege, bla bla bla, dann kommst du nicht umhin zu sagen, okay, wir haben eine überalterte Gesellschaft, die Boomer-Generation geht jetzt in Rente, wir haben zu wenig junge Leute, die nachkommen. Wir haben jetzt die Situation, dass wir ungefähr, glaube ich, ein 1:1 Verhältnis von Ausbildungsplatz zu die jungen Menschen haben, die suchen, und es ist ja auch allen klar, dass die jetzt nicht 1:1 gematcht werden, weil Menschen haben verschiedene Präferenzen. plus immer mehr studieren. Also wir haben einfach ein grundsätzliches Problem und wir steuern auf eine Situation zu, alleine im Gesundheits- und Pflegebereich, aber auch in vielen anderen Bereichen, Handwerk, jetzt schon, also versucht mal jetzt, wenn ihr irgendwie ein Eigentum habt, also Haus oder Wohnung und ihr irgendwas kaputt, einen Handwerker zu besorgen oder Handwerkerin, das ist halt, jetzt merkt man schon an allen Ecken, es wird schwierig und es wird immer, immer schlimmer. Wir brauchen hunderttausende neue arbeitsfähige Menschen pro Jahr zusätzlich. Wo sollen die herkommen? Und nein, die Leute werden jetzt nicht auf einmal in einem Land, wo es fast die niedrigste Geburtenrate gibt, jetzt auf einmal sagen alle Paare, wir machen jetzt, verdoppeln jetzt mal unseren Nachwuchs. Das wird nicht passieren.
Das werden halt auch nur knapp 2 Kinder.
Ja, und selbst bis die dann 18 sind oder so, also bis man das merkt, selbst wenn es so wäre. Ja, also auch dieser Gedanke von, das haben wir übrigens auch, da sind auch Rechte, finde ich, und auch Konservative sehr anfällig für dieses, ja, Familienpolitik muss einfach anders laufen. Leute, wir haben keine Zeit. So, wir brauchen jetzt Leute. Und dann gleichzeitig, ne, wenn jetzt die ganzen Herausforderungen von Klimawandel, die unsere Gesellschaft, unseren Staat sozusagen zu befähigen, sich zu sanieren, alleine die ganze Thema Gebäudesanierung, Photovoltaik auf Dächern, dafür braucht man übrigens auch keine 3-, 4-, 5-jährige Ausbildung oder einen Meister, sondern das reicht auch über Fortbildung. Also wir brauchen in allen Bereichen, sowohl was Fachkräfte angeht, da sind wir im Thema Anerkennung, super schwieriges Thema in Deutschland, ja, ich weiß auch nicht, das kann besser gehen, aber eben auch, was sozusagen einfachere Tätigkeiten angeht, wir brauchen Leute ohne Ende und nicht nur Deutschland, ganz Europa. Und da jetzt auch sowohl was Einwanderungsgesetze angeht, zwar die Tür in den Spalt zu öffnen, aber dieser Spalt ist nicht genug, als auch gleichzeitig die Asylpolitik zu verschärfen und die Menschenleben kostet, was sozusagen, das sind wir wieder außerhalb des Ökonomischen, aber jetzt nur im Ökonomischen, wo einfach am Ende des Tages gegen das Interesse, jetzt in diesem Fall Deutschland, gehandelt wird, weil völlig klar ist, allen ÖkonomInnen, die sozusagen seriös dazu forschen und Einschätzungen treffen, ist völlig klar, das reicht hinten und vorne nicht. Und wir alle werden darunter leiden. Und hier erwarte ich einfach von demokratischen Parteien, dieses Problem genauso zu äußern und sagen, deswegen müssen wir uns weiter öffnen. Und ja, natürlich gibt es Herausforderungen. Das will ich ja gar nicht verschweigen. Es gibt dann Herausforderungen, weil wir dann gesellschaftlich andere Aushandlungsprozesse haben. Aber das wird nicht mehr gemacht. Wir sind an so einem Punkt, wo ich weiß nicht, wäre jetzt schön, eine Soziologin oder einen Soziologen hier sitzen zu haben, um das besser einzuordnen, aber von meinem Gefühl her ist dieses Klima gerade nicht da und diejenigen, die es entscheiden könnten, die ziehen den Schwanz ein und die sagen, ja, wir öffnen halt so einen Spalt, so ein bisschen, und um da was zu tun, aber es wird, dieses Handeln reicht erstens nicht aus und zweitens ist es deswegen so mutlos, weil dieses Misstrauen gegenüber Migration, warum auch immer, weil das einfach Vorzug hat, ohne irgendwie eine Einordnung zu finden. Und das ist schon, das finde ich schon heftig. Also ich meine, selbst die Zeit der Gastarbeiterverträge, da war die Erkenntnis da. So, ne? Also wir brauchen hier dringend Leute und da kann man auch problematisieren, weil man bewusst auch Staaten genommen hat, wo klar war, man nimmt viele Fachkräfte, die man sozusagen, die dringend Arbeit suchen, aber natürlich war das auch zum Teil vielleicht gar nicht im Interesse derjenigen Staaten oder so. Das ist natürlich auch aus einer eurozentristischen Perspektive auch kritisch zu sehen, aber da war wenigstens die Erkenntnis, wir schaffen es alleine nicht und wir öffnen jetzt hier mal wirklich die Tür ganz weit raus und jetzt haben wir wieder so ein Rollback. So, jetzt ist so, die Tür soll am besten Fall zu sein, aber die Leute checken gar nicht, ja, dann können wir den Laden auch dicht machen. Wenn diese Tür zu ist, können wir den Laden hier dicht machen.
Ich würde schon ein bisschen weitergehen als du und nicht nur sagen, dass ein kleiner Spalt mit dem sogenannten Asylkompromiss irgendwie geöffnet bleibt oder die Tür angelehnt bleibt, sondern ich finde es ein Skandal, das ist eher eine Bestätigung halt für die RechtspopulistInnen und eher eine Genugtuung für die.
Ja.
Damit tut man denen halt was Gutes.
Also ich meinte nur, weil parallel gibt es ja noch die Debatte um Modernisierung des Einwanderungsgesetzes und dann ist ja sowas wie Spurwechsel, dass Geflüchtete auch sozusagen diesen legalen Migrationsweg gehen können, dass auch die Anerkennung von Abschlüssen und dass es einfacher ist, hier einzuwandern, legal in Anführungsstrichen. Aber das alles reicht auch nicht. Also das alles reicht nicht aus, um die Zahlen zu generieren oder die Menschen hier reinzulassen, die wir eigentlich nur quantitativ bräuchten. Nur das, darauf wollte ich hinaus. Also dass so dieses Gesamttableau von Migrationspolitik und Asylpolitik, das alles macht so den lässt einen Spalt offen, aber es macht die Tür nicht auf und führt nicht dazu, dass wir die Leute kriegen, die wir brauchen. So, und diejenigen, also vor allem die, ich sage jetzt mal, die Boomer-Generation, die vielleicht tendenziell am ehesten, so jetzt soziologisch migrationskritisch in der Mehrheit ist, die wird am meisten darunter leiden. Allein im Pflegebereich. Wer soll die pflegen? Wer? Das wird nicht funktionieren.
Ist halt schon. Ich finde es so krass einfach. Also, ich war ja in Spanien vor ein paar Wochen und mir ist da erst bewusst geworden, wie alt wir als Land sind, tatsächlich. Weil ich halt einfach überall Familien in meinem Alter gesehen habe, die halt immer so drei oder vier Kinder hatten, die, und ich war nur so, what the fuck? So. Und es ist halt wirklich so dieses, wer soll diese Menschen pflegen? Ich meine, das wird ja auch uns halt mittreffen, so. Ich glaube, die wenigsten von aus unserer Generation werden auch halt 5 Kinder oder sowas bekommen. Und das ist so wirklich halt einfach, ich finde das immer so zynisch, aber es stimmt halt einfach, dieses Land stirbt einfach aus. So. Und man merkt es halt. Also wir werden halt einfach so ein Riesenproblem damit haben, dass wir, ne, wie ihr schon meintet, wir werden Berufe nicht besetzt haben. Wir werden einfach einen Riesengap zwischen 2 Generationen haben. Das merkt man jetzt schon irgendwie bei der Auseinandersetzung, wenn es um gesellschaftspolitische Themen einfach geht. Ich habe manchmal das Gefühl, da kommen Aussagen von Menschen, als wären die halt immer in einem anderen Jahrtausend geboren. Sind die aber auch, sind sie, das muss man halt auch sagen, ne? Die sind in einem anderen Jahrtausend, in einem anderen Jahrhundert geboren. Und auch wenn es halt auf dem Papier vielleicht nur so 30 Jahre, 40 Jahre Unterschied sind, merkt man halt einfach, diese 30, 40 Jahre haben so viele Unterschiede mit sich gebracht, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, dass diese Person das selbst nicht richtig prozessieren konnten, dass wir uns jetzt irgendwie an einem Punkt befinden, der einfach nichts mehr mit den 70ern, 60ern, wie auch immer, zu tun hat. So. Und dass halt auch dieses Land mehrheitlich dahingehend auch nicht zurück will, eigentlich. Ich glaube, ne, wenn wir, natürlich, so muss man ja Umfragen auch immer sehen, die Mehrheit des Landes will eben nicht so eine Politik oder so eine Richtung, wie sie jetzt aber gerade betrieben wird. So, aber ich glaube, diese Mehrheit ist nicht so laut, wie halt eben bestimmte Leute, die halt gerne, ne, meint, es ist schon so populistisch, halt Sachen um sich herum werfen. Und es ist, also es ist schwierig. Ich finde halt wirklich dieses ganze Thema um Einwanderung, Migration, Zukunft des Landes. Ich glaube, wir können uns wirklich nicht vorstellen, wie schlimm das halt werden wird, bis es dann halt eben aufgetreten ist. Und dann wird, glaube ich, die Regierung, oder dann müssen wir dann als Land handeln. Aber ich glaube, wir werden halt wirklich erst handeln, wenn wir merken, okay, da fehlen irgendwie 20% Arbeitsstellen in den wichtigsten Systemberufen, die wir haben. Davor wird, glaube ich, wenig passieren, wenn man sich das jetzt eben die Debatte anschaut in den letzten Wochen.
Aber eben das ist fatal, und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, finde ich, so ein bisschen, indem wir halt sagen, so genau deswegen, also Politik muss Antworten für die Zeit, für die aktuellen gesamtgesellschaftlichen Debatten halt führen und auch Probleme sehen, vorbeugen. Ne? Und es bedarf halt irgendwie einem gesamten Konzept. Heißt, du musst halt gucken, du musst dich das System nur immer ein bisschen anpassen, gucken halt, okay, wie kriegst du Anerkennung hin, von, damit Einwanderung halt auch legal, sozusagen legal möglich ist, beispielsweise oder so, oder dass halt Leute wirklich kommen, um auch unsere Wirtschaft anzukurbeln, sondern wir brauchen auch ganz klar, was ist denn eine Systemfrage? Wie wollen wir das System verändern? Weil es funktioniert ja gerade nicht, und das sorgt ja dafür, dass halt eben so viele Leute auch total verprellt sind, enttäuscht sind, dass so wenig passiert, oder dass so viel nicht so schnell passiert. Ne? Und auch dieses, dass Politik halt noch nicht so weit ist. Ne? Also die Gesellschaft ist in ihren Debatten, dass sie eben darüber diskutiert und spricht über unterschiedliche Dinge, wie beispielsweise Einwanderung und auch so Rechtsruck, wie geht man damit um zum Beispiel und so, dass die Politik nicht, also hinterherhinkt. Ne? Ich würde nicht mal sagen, die machen Politik für 2008, sondern eigentlich schon so ein bisschen 20 Jahre, würde ich fast sagen. Ne? Und genau deswegen gibt es so viel Misstrauen. Genau deswegen ist halt gerade auch die große Gefahr die AfD. Und so wie du auch, Cindy, davor gesagt hast, mit, wir müssen halt die grundsätzlichen Themen angehen mit Erbschaftssteuer, ne? Warum müssen wir viel mehr Steuern bezahlen als beispielsweise irgendwie Großkonzerne, die im Ausland in einem in einer Steueroase sozusagen ihren Sitz haben, aber hier ganz, ganz viel Geld scheffeln, ne? Und warum haben 1% der Menschen sozusagen auf der Welt
viel, viel mehr Geld und Eigentum so, ne, und Besitz als irgendwie 99% der anderen Leute. So, ne, ist mega ungerecht. Und genau darüber müssen wir halt eben sprechen. Und Politik muss diese großen Fragen aufmachen. Und sie muss aber auch Schritte definieren, ja, finde ich. Glaubhafte, die halt eben zeigen, dass wir in diese Richtung gehen. So. Und das ist mir halt super wichtig, anstatt halt eben immer nur grundsätzlich zu sagen, so ja, Ausländer raus und ihr seid die SozialschmarotzerInnen, obwohl ich schon immer gearbeitet, also meine Mama auch und so. Und ja, ich will mich hier nicht erklären, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ich glaube, ich habe in meinem Leben schon mehr Steuern bezahlt als einige andere Leute.
Ja, aber auch das so, selbst wenn jemand übelst hart chillt und irgendwie jede Woche auf Aruba ist mit keine Ahnung wie, no one gives a fuck. Ja. Also ganz ehrlich, sollte niemanden halt irgendwie das Recht geben, zu definieren, ob wir halt irgendwie das wert, also genau, das wert sind, hier zu sein. Das sollte niemanden auf jeden Fall das Recht geben, über einen zu urteilen. Und das ist vielleicht nochmal für eine andere Folge ganz interessant, aber generell halt so, ne, der Begriff Berufung, Deutschland, Arbeiten, was das für eine Stelle bei uns halt irgendwie in der Gesellschaft hat, ist auch toxic as fuck, würde ja Gen Z jetzt sagen. Oder ich.
Wobei toxic. Die meisten, die herkommen wollen, ist ja, also es gibt ja auch genug Studien, die sind ja total, die wollen ja unbedingt arbeiten und für sich Geld verdienen, für ihre Familie auch, ne? Also auch Geld nach Hause zu schicken und so weiter und so fort, ein besseres Leben aufzubauen. Aber es findet halt keine Anerkennung. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt von, oder wenig Anerkennung von der Gesamtbevölkerung. Sei es jetzt für die ehemalige Gastarbeiter, erste Generation oder für alle anderen, die jetzt herkommen. Das ist schon echt krass. Ich wollte auf den Punkt nochmal hin, also gesellschaftliche Mehrheiten. Ich finde das so spannend. Natürlich, wenn du in einem Klima, in der durch verschiedene politische Akteure, Parteien, Springerpresse, ein sozusagen migrationskritischer Zeitgeist herrscht. Wenn du dann fragst, wollt ihr jetzt mehr Migration oder weniger, ist ja logisch, was rauskommt. Mhm. Aber wenn du fragst, möchtest du in einer Gesellschaft leben, die grundlegenden Aufgaben einer öffentlichen Daseinsvorsorge gewährleisten kann, wie zum Beispiel Pflege, Gesundheit, Bildung, Erziehung, Polizei, Feuerwehr, Verwaltung. Möchtest du in einer Gesellschaft leben, die sich modernisiert, statt sozusagen alleine von den Gebäuden her ineinander zusammenfällt, die den Energiesektor sozusagen auf den neuesten Stand bringen kann, das, was dazu führt, was auch Preise wieder sinken, sich stabilisieren? Willst du in einer Gesellschaft leben, in der du, wenn du alt bist, gepflegt werden kannst? Dann werden da wird ein überwältigender Mensch sagen, ja, möchte ich. Und dann sagst du, okay, unser Problem ist, wir sind zu alt und wir haben zu wenig Leute, wir brauchen mehr Leute von außen und deswegen muss eine Lösung sein, wir müssen progressiver mit der Migrationspolitik sein, dann wird es vielen, nicht allen, okay, aber es wird vielen und ich glaube auch einer großen Mehrheit bewusster sein, okay, ich verstehe das Problem und ich gehe diesen Weg mit und deswegen ist es sinnvoll, das zu tun. Aber das Letztere, diese Überzeugungsarbeit, das Skizzieren der großen Ziele, die Ziele und das Ausformulieren von, wie kommen wir dahin und wie sind wir auch konsequent, sowohl im Wahlkampf als auch wenn wir in der Regierung sind, das findet für mich viel zu, und ich bin auch Teil einer Partei, einer großen Partei, das findet für mich viel zu wenig statt und das ist für mich viel zu mutlos und wir brauchen nicht nur größere Schritte in der Handlung, sondern vor allem in der Frage, wie wir kommunizieren, wie wir streiten, wie wir auch dieser Bevölkerung zutrauen, das zu verstehen und mitzukommen. Und ich glaube, das ist so der Optimismus, der mir immer noch nicht verloren gegangen ist, trotz dieser schwierigen Zeit. Aber davon braucht es wirklich wesentlich mehr in allen demokratischen Parteien.
Ja, und damit wir jetzt nicht selbst so eurozentrisch sind, weil wir haben die ganze Zeit drüber geredet, von wegen, was wir als Land quasi für Vorzüge haben, wenn Leute herkommen. Andersrum muss man halt auch ganz ehrlich sagen, Deutschland wird nicht für immer zu den beliebtesten Anreiseländern oder Einwanderungsländern gehören. So.
Wir ist haben es jetzt auch krass, nicht. Also die Leute genau denken immer, alle wollen herkommen. Nein, das ist nicht so.
Es ist wirklich, ja, also ne, auch bei den ersten Zahlen, die rauskommen, halt, wenn es darum geht, von wie viele Leute eingewandert sind, da fließt gar nicht mit rein, wohin die weiterziehen. So, die bleiben nicht hier. Die gehen weiter. So. Und auch wenn man halt sich mit Leuten wirklich unterhält, die halt hier sind, ob es jetzt im medizinischen Bereich sind oder keine Ahnung was, also das ist ja auch einfach ein super ausbeuterisches System halt so und das ist den Personen schon klar und ich habe halt viele Leute kennengelernt, wo ich mir dachte, es wäre halt einfach Premium, wenn die hier bleiben würden und die gehen weiter. Die waren hier irgendwie 5 Jahre und sagen,
Ja.
Hier läuft so viel falsch. Ja. Hier läuft so viel falsch. Also, ne, unabhängig davon, wie krass wenig Technik man vielleicht unter anderem halt im eigenen Land hat. Wenn, ne, ich bleibe im medizinischen Bereich, weil ich da jetzt erst eine Person kennengelernt hatte, die halt auch wirklich meinte, ja, wir haben halt irgendwie nicht diese ganzen technischen Voraussetzungen. Wir haben nicht, können nicht irgendwie ein MRT machen, noch irgendwie in der gleichen Woche oder sowas. Aber wir haben hier einfach ein anderes System zu arbeiten und es ist funktioneller als hier. So, eben weil es auch hier so krass einfach ausgelastet ist. So. Mhm. Und die Motivation oder die Herangehensweise ist auch immer ganz anders. So. Deutschland ist für viele einfach wirklich nicht lukrativ so. Und andere Länder holen und werden uns einholen, die haben uns schon eingeholt. Und ne, da wird dann auch immer irgendwie nach, also wir stellen uns ja immer noch Leute irgendwie vor allem aus den afrikanischen, also vom afrikanischen Kontinent oder irgendwie so Südostasien, die dann halt hierher kommen wollen oder keine Ahnung, Osteuropa, nee. Also da sind einfach die krassesten Migrationsbewegungen gibt es immer noch innerhalb der nächstliegendsten Länder und so. Und das wird halt zunehmen. Und ne, ich denke auch halt, jetzt sind wir noch irgendwie attraktiv und ich glaube, man muss da auch einfach formulieren, was kann man halt irgendwie anderen bieten, dass Leute auch hierher kommen wollen. Weil sobald Leute erstmal gecheckt haben, wie es hier ist, packen ihre Sachen und gehen. So, und das Problem sehe ich halt auch einfach in Zukunft, wenn man halt immer noch so tut, als wären wir, also so wie Amerika es ja auch tut, ne, als wären wir irgendwie Number One Einwanderungsland, ist schon ein bisschen verblendet. Ist schon sehr verblendet, ist sehr eurozentrisch. So, und so macht die Regierung halt auch Politik dahingehend. So, und ich glaube, die checken gar nicht, wie viele Leute halt wieder abwandern werden.
Ja, ich glaube, ein Thema, wo wir nicht nur jetzt kein Ende finden werden, sondern wo wir auch sicherlich in verschiedenen Aspekten in den kommenden Folgen auch nochmal vertiefter drauf eingehen werden. Deswegen an der Stelle machen wir erstmal einen Cut, würde ich sagen. Wir werden jetzt aber wie angekündigt wieder regelmäßig kommen. Wir freuen uns sehr darauf. Gebt uns gerne ein Feedback, auch weil wir noch in der Planung sind. Also einige Sitzungen sind schon auch gesetzt vom Thema und vom Gast her, aber auch gerne, was ihr euch so wünscht, worüber wir so sprechen. Da freuen wir uns auch immer. Ansonsten natürlich auch gerne Feedback zu dieser Folge, was euch gefallen hat, was ihr besser machen könnt, was eure Gedanken zu dem Thema sind. Ihr könnt uns einfach auf Instagram oder TikTok anschreiben und genau, wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback.
Wenn ihr die Folge oder unseren Podcast toll findet, dann lasst gerne ein Herz da, teilt es gerne mit weiteren Leuten, wir würden uns riesig freuen. Lasst nicht nur Liebe da, sondern bewertet uns auch gerne über Apple oder Spotify. Podcast, genau, Power of Color, würde uns riesig freuen.
Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört habt und hoffentlich konntet ihr unseren Gedanken folgen. Bei der ersten Folge nach 3-4 Monaten.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.